Hallo, liebe Podcast-Schäfchen, ich begrüße euch ganz überschwänglich, ekstatisch und energiegeladen, wie stets. Hier zu Tischlein deck dich Nummer 105. Es ist der 11. Juli. Die Tage werden leider schon wieder kürzer, aber für die zweite Jahreshälfte habe ich mir also für den Podcast diesen ganz besonderen Plan vorgenommen. Folge 100, die war ja so speziell und da habe ich ja überhaupt meinen ganzen künstlerischen Plan für die nächsten Jahre offenbart. Was ein ambitioniertes Ansinnen habe ich mir da gesetzt, aber wie auch immer, für den Podcast ich mir ganz klar vor, nämlich jetzt darauf zurückzugreifen, auf die Liebe zurückzugreifen. Genau, dieses Thema, das ja letztes Jahr noch nicht zu Ende behandelt war. Verdammt! Aber es war ja so schön, dass ich dann die Liebe real erfahren konnte mit meiner Freundin seit September letztes Jahr. Und da habe ich aber gemerkt, ich kann nicht mehr gleichzeitig Theorie und Praxis, ja, gehören natürlich schon zusammen, marxistisch, materialistisch gesehen, aber irgendwie, da ging es dann doch nicht. Das ist auch sehr interessant, nämlich, das liefert wieder den Bezug zu Marx. Ja, okay, es wird heute schwierig, sich zu zügeln, aber ich muss hier ganz kurz das skizzieren, was ich vorhabe. Jetzt ein Übergang also finden vom revolutionären Marxismus hin wieder zur Liebe, dem ja, experimentellen Marxismus, sagen wir mal, den Marxismus der unteren Körperhälfte, des Unterleibs. Der Unterleib hat auch seinen Marx gelesen, behauptet Hax, aber was hat Marx zum Unterleib geschrieben? Ich glaube, da müssen wir heute wirklich nochmal ran, wir heutigen Marxisten, Revolutionäre, dass wir diese Ökonomie der Triebkräfte und Säfte und Triebdynamiken im Körper und in der Psyche genau untersuchen. Ich kenne mich da auch nicht so aus und verwende einfach ein Vokabular, ja so. Will mich an Lacan orientieren, aber nicht an seinen Begriffen unbedingt, sondern an seiner Art zu reden, dass er auch so freizügig ist, frei assoziiert und es oft recht dunkel bleibt. Was sagt er da eigentlich? Aber eigentlich wird doch was Entscheidendes gesagt, nur irgendwie zwischen den Zeilen. Und man versteht es auch beim Lesen, wenn man diese Aufzeichnung von seinen Seminaren liest, aber man versteht irgendwie nicht, dass man versteht. Man glaubt, man, ja, es ist komisch. Aber wie auch immer, vielleicht geht es euch ja genau so, wenn ihr meinen Podcast hört, wie es mir immer mit Lacan geht. Ja, aber Lacan, das ist ja alles zu hoch, sage ich ganz klar, das ist zu komplex für, wie ich sagte damals schon in Folge 68, wir können nicht mehr lang fackeln, wir müssen jetzt zum Schuss kommen, zur Revolution und da müssen wir alles voll verwursten und verhackstücken, was sich nur eignet, um die Leute heute aufzuhetzen gegen den Kapitalismus. Also da kann ich auch nicht mehr erst so viel Lacan lesen, sondern was ich lesen kann, ist eben Eva Illus. Das werde ich jetzt behandeln. Aber ja, wie gesagt, also jetzt die zweite Jahreshälfte soll unter diesem Stern der Liebe stehen, dass wir hier endlich zur Synthese kommen, die damals schon angedeutet wurde in den 30er Folgen, 40er in der ersten Hälfte. Aber ja, damals war ich wohl noch nicht reif. Mein Geist war noch ein bisschen jugendlich, übermütig oft und einfach noch nicht so gezügelt durch das Liebesglück in der Beziehung, das man da erfährt, aber natürlich auch die Liebesschwierigkeiten und die Liebesarbeit. Aber ja, da war ich noch nicht so gebildet. Aber jetzt machen wir damit weiter, können heute aber wohl noch einen letzten revolutionären Text lesen. Dann müssen wir wieder in Klausur gehen. Und ja, einfach weiterlesen. Die Werke von Lenin und Stalin habe ich mir jetzt immerhin bestellt. Und die sollten schon bald ankommen. Das ist Ja, wunderbar. Von Amazon geliefert. Ja, das ist eben das Gute am Liberalismus. Man darf alles drucken und selbst wenn es noch zur Abschaffung dieser Gesellschaft oder dieser herrschenden Klasse dienen sollte, zum Angriff auf diese bürgerliche Gesellschaftsordnung. Das ist schon ganz gut. Man lässt uns auch noch die Podcasts aufnehmen, die der Bourgeoisie die baldige Abschaffung, baldige Entmachtung ankündigen und die Bücher drucken. Und das ist ja wunderbar, dass dieser vielleicht einzig wirkliche Pluspunkt des Liberalismus können wir also hier wiederum in voller Breite nutzen. Heute mit einem Werk von Peter Hacks. Aber zum Einstieg kann ich das von Eva Illus vorlesen, weil das erklärt sehr gut die generelle Position des Wissens und Nicht-Wissens. Worum geht es in der Liebe? Er erkannte seine Frau, heißt es in der Bibel oft, und dann umschrieben wird, dass sie Sex hatten, den Akt vollzogen haben. Er erkannte. Irgendwie ist da ein Zusammenhang zwischen dem Erkennen oder dem Sehen, ja, dem Wahrnehmen und Identifizieren einer Person und dem sexuellen Genuss. Aber wie ist es überhaupt, fragt man sich dann, um richtig zu lieben, ist es dann nicht besser, sich in diese romantischen Vorstellungen zu verstricken und nicht zu viel zu erkennen, wissenschaftlich daran zu gehen, das wäre doch eher noch schädlich. Lesen wir dazu hier jetzt nach bei Eva Illus in dem Buch »Warum Liebe wehtut«. Seite 281, Kapitel 4, Liebe, Vernunft, Ironie. Im Rahmen seiner Überlegung zum Einfluss der französischen Revolution auf das sittliche Gefüge der Gesellschaft schreibt Edmund Burke: Alle die wohltätigen Täuschungen, unter deren Schirm das Herrschen sanft, das Gehorchen edel wurde, die mannigfaltigen Schattierungen der Gesellschaft leise ineinander schmolzen, sollen verfliegen wie eitler Dunst vor der erobernden Fackel dieses neuen Reichs der Wahrheit und Vernunft. Das züchtige Gewand, welches das Gemälde des bürgerlichen Lebens bekleidete, soll heruntergerissen werden. Alles, was die Vorratskammer moralischer Gefühle darbietet, der ganze Schmuck der köstlichen Nebenideen, welche das Herz umfasst und selbst der Verstand billigt, weil er ihrer bedarf, um die Mängel unserer nackten, gebrechlichen Natur zu bedecken und den Menschen in seiner eigenen Schätzung zu heben, soll als eine veraltete, widersinnige, lächerliche Mode ausgemerzt und verworfen werden. Genau, Burke schreibt es ihm also einen latenten Missfallen an diesen neuen Entwicklungen. Er lebte eben damals genau zur Zeit und dieses Buch, dieser Essay erschien sogar 1790, also direkt zur Zeit, als die Revolution noch im vollen Gange war. Und ja, also aber andererseits finde ich, wird Burke, glaube ich, als konservativer Denker genannt, aber trotzdem finde ich, kommt in diesem Text ja auch was Wohlwollendes gegenüber diesen neuen Kräften zum Ausdruck, dass er sagt, ja, das ist die Vernunft und Wahrheit. Andererseits das züchtige Gewand bisher, ne? Die verschiedenen Schichten und Schattierungen der Gesellschaft konnten irgendwie harmonieren bisher, aber dafür war irgendwie notwendig, dass Illusionen bestehen und diese Nebenideen, die das Herz umfasst haben und der Verstand billigt sie. Gut, er sagt halt, ja, okay, das braucht man irgendwie, um über die Mängel in unserer Natur hinwegzusehen. Und so sagt Burke also, ja, warum? Warum soll jetzt das alles runtergerissen werden? Dieses Gewand aus Scheinideen und Irrtümern und Lügen, wie Nietzsche auch sagen würde, kann man ja gar nicht leben ohne Lügen. Das Leben erst erträglich machen und es schön anzusehen machen, geht eben nur durch Lügen und durch Vorspiegelung, durch falsche Wahrnehmungen und falsche Erklärungen über unseren Stand in der Welt. Wo kommen wir her? Was ist diese göttliche Ordnung? Die ständische Ordnung, die ist irgendwie so Gott gegeben und so weiter. Aber nun gut, weiter im Text von Illus, das war so nur das Zitat. Was Burke hier vorwegnimmt, sollte sich zu einer der Hauptquellen der Dynamik der Moderne, aber auch des Unbehagens an ihr entwickeln. Nämlich die Tatsache, dass sich jeder Glaube an Transzendenz und Autorität vor der Vernunft rechtfertigen muss. Für Burke jedoch verheißt das Reich der Wahrheit und Vernunft mitnichten einen Fortschritt in der menschlichen Verfassung. Vielmehr konfrontiert es uns mit Wahrheiten, die wir nicht zu ertragen vermögen. Denn, so Burke, wie die Macht verfällt, so werden auch unsere Illusionen verblassen und diese neue Nacktheit wird uns ungemein verletzlich machen und uns selbst wie allen anderen die wahre Hässlichkeit unserer Lage offenbaren. Die eingehende Überprüfung gesellschaftlicher Verhältnisse durch den unerbittlichen Blick der Vernunft muss zwangsläufig das harmonische Geflecht von Bedeutungen, auf denen Macht, Gehorsam und Gefolgschaft traditionell beruhen, zerreißen. Um erträglich zu sein, ist die menschliche Existenz auf ein Minimum an Mythos, Illusion und Lüge angewiesen. Nur Lügen und Illusionen können die Gewalt sozialer Beziehungen erträglich machen. Anders gesagt, die unermüdlichen Bemühungen der Vernunft, die Trugschlüsse unserer Überzeugungen aufzuspüren und zu entlarven, werden uns frierend in der Kälte zurücklassen, denn nur erbauliche Geschichten vermögen uns zu trösten, nicht jedoch die Wahrheit. Burke hat recht. Inwieweit die Vernunft vermag, unserem Leben Sinn zu verleihen, ist die grundlegende Frage der Moderne. Genau, das ist die grundlegende Frage, aber so will ich da rangehen mit meiner revolutionären Liebestheorie, dass ich sage, dann muss es hier eben auch gefragt werden. Es kann ja wohl nicht sein, dass man da die Waffen streckt und sagt, in der Liebe wollen wir aber lieber nicht so genau Bescheid wissen und angeblich steigert das den Genuss. Aber es ist genau andersrum, das Wissen steigert den Genuss. Die Ambivalenz, Wissen führt zu einer gewissen Verachtung. Man hat die Situation durchschaut, aber gleichzeitig, da folge ich jetzt Robert Faller, gleichzeitig braucht es zum Aufschaukeln der höchsten Passion und der höchsten Gefühle immer so eine Ambivalenz, das Schwanken zwischen Liebe und Hass. Und so ja ist der wissenschaftliche Blick auf die Liebe, der führt vielleicht zu Zynismus oder auch was ich die letzten Folgen in den 90ern gesagt habe, wie ich mich ausgedrückt habe. Kann vielleicht so ein kühler Blick, zynischer Blick auf die Liebe interpretiert werden, ist ja aber nicht so, sondern dient nur dazu, diese Lust noch aufzuschaukeln und zu einer höheren Liebeslust, also empor zu entwickeln. So ist das Wissen eben kein Hindernis, muss uns da ganz klar werden. Ja, aber weiter jetzt. Die Aufklärung. Also wer hat die Aufklärung eigentlich verteidigt dann im 19. Jahrhundert nach der Französischen Revolution? Also die klassischen Aufklärer wie Voltaire und so weiter. Oder Wieland aus dem Text von Hacks. Als deren Zeit dann vorbei war. Weiter hier. Marx. Der wichtigste Erbe und Verteidiger der Aufklärung stimmt eigentümlicherweise mit Burkes ultrakonservativen Ansichten überein, wenn er in seinem berühmten Diktum feststellt, alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Ja, das ist wunderbar, dieses Zitat, also aus dem Manifest der Kommunistischen Partei von Marx und Engels. Ich finde es so schön, mit nacktem Antlitz sich gegenüberstehen, so, also auch in den sexuellen Beziehungen, dass man da sagt, jawohl, wir zwei sind jetzt vielleicht zusammen, versprechen uns diese Ausschließlichkeit. Oder worauf beruht das? Ist das sowas Mystisches, Metaphysisches, dass wir füreinander bestimmt sind? Gut, vielleicht kann man daran glauben, muss ja auch nicht schlimm sein, zu glauben und verschiedene Konstrukte. Aber andererseits kann man auch wissenschaftlich sagen, okay, so ist es vielleicht nicht. Letztlich könnte man mit vielen Personen schlafen oder eine glückliche Beziehung führen. Wir sind als Menschen immer so, dass wir dieses sexuelle Verlangen haben und das uns so tief durchdringt. Aber das ist auch eine Befreiung, dass das Ständische und Stehende verdampft. So auch die Zweierbeziehung, die Fixierung auf die Monogamie heute, muss verdampfen. Und das wird entweiht. Ja, da wird dieser heilige Liebeszirkel entweiht, wo bisher nur die zwei drin standen und es gesagt wird, das ist die wahre Liebe, alles andere kann es nicht sein. Und ja, was dann kommt, ist ja nicht klar. Kann ja auch für viele Leute weiterhin ansprechend sein, in so einer Zweierbeziehung zu leben. Aber trotzdem muss dieses vorgeblich Heilige entweiht werden. die gegenseitigen Beziehungen endlich mit nüchternen Augen anzusehen. Worauf Marx sich eben bezieht, dass es jetzt nur noch um das Kapital geht, dass früher die Adligen da waren, aber jetzt merken sie, oje, gegenüber den Großindustriellen, da sind, haben wir jetzt das Nachsehen. Wir können nie so in Geld baden wie die, auch wenn wir hier irgendwie unser Grundeigentum noch haben, und unseren Boden etc., aber eine Fabrik zu haben, das hilft dann doch zu viel größerem Reichtum. Und ja, das ist dann eine bittere Einsicht für die Adligen. Und ja, so ist der Fabrikarbeiter dahin geworfen. In die Stadt muss er da vielleicht ziehen, findet auf dem Land kein Auskommen mehr durch die höhere Produktivität in der Landwirtschaft, und auch vielleicht müssen immer mehr Bauern und Leute vom Land in die Stadt ziehen und sind da eben auch so erstmal in die Elendslage der Stadt geworfen und müssen sich da klar werden, jawohl, also ich bin kein besonderer Mensch, niemand wird sich um mich kümmern. Ich bin hier einfach nur das wert, was ich irgendwie produzieren kann, muss mich hier feilbieten dem nächsten Kapitalisten. Und ja, das ist bitter, natürlich kann man da Burkes Gedanken und Empfindung folgen, dass er dem Alten nachtraut und sagt, ja, wie ist das nicht doch ein bisschen zu übereilig? Aber sehr schön, dass in Marx, bei Marx einfach so rauskommt. Ja, es hat auch was Positives, auch wenn klar ist, dass das schlimme Folgen haben wird für einzelne Individuen. So ist es gesamtgesellschaftlich doch eine Fortentwicklung, dass diese Beziehungen nicht mehr so mystifiziert sind und irgendwie mit nüchternem Blick da auf die zwischenmenschlichen Beziehungen geschaut wird. Jetzt aber weiter im Text, was sie hier noch über Marx schreibt. Wie Burke sieht auch Marx die Moderne als eine Ernüchterung, als gewaltsames Herausreißen aus einem angenehmen, wenn auch benommen machenden Schlummer und als Konfrontation mit den nackten, schmucklosen und öden Bedingungen der gesellschaftlichen Verhältnisse. Diese ernüchternde Erkenntnis mag dazu führen, dass wir wachsamer werden und uns nicht mehr so leicht von den abstrusen und nichtigen Versprechungen von Kirche und Adel einlullen lassen. Doch beraubt sie unser Leben auch all seines Zaubers, seiner Rätselhaftigkeit und seines Sinns für das Heilige. Wissen und Vernunft haben einen Preis, nämlich die Entheiligung dessen, was wir einst verehrten. Somit scheint Marx wie Burke davon auszugehen, dass kulturelle Fantasien nicht die Wahrheit, unser Leben sinnvoll mit dem anderer Menschen verknüpfen und uns auf ein höheres Gut verpflichten. Diesen Begriff finde ich hier merkwürdig an der Stelle. Das höhere Gut sinnvoll mit dem anderen Menschen verknüpfen und uns auf ein höheres Gut verpflichten. Was soll das sein, dieses höhere Gut? Da bin ich schon ein bisschen misstrauisch mit meiner Lacan-Brille und der Platon-Lektüre. Denn ja, Lacan sagt eben, Platon hat die Liebe als dieses höchste Gut dargestellt und in unsere Kultur so hineinkodiert, dass die Liebe das ist, was auf einem Berg thront und dort wartet, dass wir uns ihr langsam nähern im Anstieg mit einer Katharsis, mit einer Reinigung unserer Persönlichkeit von Sünden und Schuld. Und das ist, glaube ich, genau die moderne Sicht, die zeitgenössische Sicht auf die Liebe, dass es dich transformiert und deine Schlechtigkeit irgendwie hinter dich lässt. Aber es ist auch so was Psychologisches, so ein Selbstbildungsprozess ist. Und das ist eben schade, dieses höhere Gut ist gar nicht mehr so gut, wenn es so weit oben steht. Aber darauf bezieht sich dieser Abschnitt ja gar nicht, sondern dass eben sinnvoll unser Leben irgendwie verknüpfen mit anderen Menschen, das ging nur in der vorwissenschaftlichen Zeit. So diese These, die Illus hier beschreibt. Obwohl Marx das neue Reich der Wahrheit nicht ablehnte und sich auch nicht nach einer Rückkehr zu den erloschenen Ritualen der Vergangenheit sehnte, können wir bei ihm denselben Burke'schen Schrecken vor dem registrieren, was auf eine Menschheit zukommt, der nichts heilig und alles profan ist. Was Marx genuin und zutiefst modern machte, war nicht, dass er die Moderne, Fortschritt, Technik, Vernunft, wirtschaftlichen Wohlstand befürwortete, sondern es waren gerade die gemischten Gefühle, die er ihr gegenüber empfand. Von Anfang an hieß Moderne zugleich und mit Unbehagen die außerordentlichen Energien, die die Vernunft entfesselte und die mit dem Vernunftgebrauch einhergehende Gefahr des Verdorrens anzuerkennen. Die Vernunft machte die Welt berechenbarer und sicherer, aber auch nichtssagender. Im selben Moment, als die Modernen ihre Befreiung von den Fesseln verkündeten, die Geist und Bewusstsein gelähmt hatten, sehnten sie sich nach dem, wovon sie sich für frei erklärt hatten, nach einem Sinn für das Heilige und Transzendente und nach eben jener Fähigkeit zu glauben. Der triumphierende Aufruf der Vernunft, Mythen und Überzeugungen zu sezieren, wurde erst richtig modern, als er sich mit der schwermütigen Sehnsucht nach Transzendentem verband, an das man glauben und von dem man sich beherrschen lassen konnte. Die Moderne definiert sich über ihre ambivalente Einstellung zu ihrem eigenen kulturellen Legitimationskern, über ein Gefühl der Furcht vor den Mächten, die sie zu entfesseln vermag. Max Weber verlieh dieser Ambivalenz bekanntlich ihr treffendstes soziologisches Pathos, als er die Moderne durch ihre Kraft der Entzauberung charakterisierte. Entzauberung bedeutet nicht einfach, dass die Welt nicht länger von Engeln und Dämonen, Hexen und Feen erfüllt ist, sondern vielmehr, dass schon die bloße Kategorie des Mysteriums diskreditiert und bedeutungslos wird. Denn in ihrem Trieb, die natürliche und die soziale Welt zu beherrschen, zersetzen die verschiedenen modernen Institutionen der Wissenschaft, der Technik und des Marktes, die auf Problemlösung, Leidenslinderung und Wohlfahrtssteigerung abzielen, zugleich unseren Respekt vor der Natur sowie unsere Fähigkeit zu glauben und uns einen Sinn für das Mysterium zu bewahren. Die Wissenschaft ist berufen, Rätsel zu lösen und Geheimnisse aufzuklären, nicht ihrem Bann zu erliegen. Ebenso missachten und untergraben Kapitalisten, deren vordringlicher Wunsch in der Gewinnmaximierung besteht, gerne die Sphären von Religion und Ästhetik, weil diese der ökonomischen Aktivität Grenzen setzen, sich nicht um sie scheren oder sie rundheraus unterlaufen. Gerade weil Wissenschaft und Ökonomie die Grenzen unserer materiellen Welt erheblich erweiterten und uns so das Problem der Knappheit zu lösen halfen, haben uns die Götter verlassen. Was in einem früheren Zeitalter durch Glaube, persönliche Gefolgschaft und charismatische Helden geregelt wurde, wird zu einer Frage von Wissen, Kontrolle und Kalkulierbarkeit. Noch kurz weiter. Dieser Rationalisierungsprozess schafft jedoch nicht jede Form von Leidenschaft aus der Welt. Für Weber ruft er vielmehr Bemühungen auf den Plan, von Inbrunst und Leidenschaft beherrschte Erfahrungszusammenhänge zu restaurieren, die freilich aus zweiter Hand sind und entsprechend dürftig ausfallen. Der Gefühlskult des 20. Jahrhunderts lässt sich in diesem Sinne verstehen. Wo aber Weber und andere Rationalisierung und Gefühle als Gegensatz und feindliche Mächte verstanden, sehe ich die Herausforderung für die soziologische Analyse darin, Vernunft und Rationalisierung nicht als eine dem Gefühlsleben entgegengesetzte kulturelle Logik zu begreifen, sondern als eine, die gerade mit ihm zusammenwirkt. Rationalität ist eine institutionalisierte kulturelle Kraft für sich, die das Gefühlsleben von innen heraus neu strukturiert, die also die grundlegenden kulturellen Drehbücher oder Skripte umgeschrieben hat, mit deren Hilfe Gefühle verstanden und ausgehandelt werden. Sehr schön, hier sagt sie, die beiden wirken also zusammen. Es geht nicht so um eine Dualität, dass die sich nur gegenüberstehen an der Front, Wissenschaft und Glaube, Passion und Vernunft, Gefühl und Gedanke. Nein, sondern sagt sie, die wirken irgendwie zusammen. Und das hat dieser neue Fokus auf die Wissenschaftlichkeit, die Begründbarkeit, die Effizienz, Wohlfahrtssteigerung, Technik. Also dieser rationale Diskurs hat eben die Art und Weise, wie wir Gefühle wahrzunehmen, imstande sind, zu empfinden, imstande sind, verändert und darauf wiederum eingewirkt. Das muss ja nicht heißen, dass es schlechter wird, aber zumindest ist es irgendwie, sind diese beiden Kräfte in einer Wechselwirkung, in einer dialektischen Gegenüberstellung. Also diese Rationalität schreibt einfach die Drehbücher oder Skripte, und das ist eben sehr wichtig, solche Codes, was ist normal zu tun, wie kann man sagen, dass man sich für die andere Person interessiert, indem man sie zu einem Kaffee einlädt, sagt, würdest du gerne mal Kaffee trinken? Aber gut, das ist ja ein sehr basaler ein sehr basales Drehbuch, aber trotzdem gibt es natürlich noch komplexere emotionale Drehbücher, wie dann das Begehren in uns abläuft, man sich diese andere Person vorstellt, ausmalt, dieses Phantasma sich imaginiert und so weiter. Also alle diese Drehbücher wurden also grundlegend transformiert. Kurz noch zu Ende dieses Unterkapitel. Während die romantische Liebe nach wie vor einen konkurrenzlos starken, gefühlsmäßigen und kulturellen Einfluss auf unsere Wünsche und Fantasien genießt, stehen die kulturellen Skripte und Werkzeuge, die wir zur Gestaltung der romantischen Liebe zur Verfügung haben, zunehmend im Konflikt mit der Sphäre des Erotischen. Ja, sie schwächen sie sogar. Im Gefühl der Liebe sind somit mindestens zwei kulturelle Strukturen am Werk. Eine, die auf der mächtigen Fantasie erotischer Selbstaufgabe und gefühlsmäßiger Verschmelzung basiert. Und eine, die auf rationalen Modellen der emotionalen Selbstregulierung und optimalen Wahl beruht. Diese rationalen Verhaltensmodelle haben die Struktur des romantischen Begehrens grundsätzlich verändert, indem sie die kulturellen Ressourcen zersetzten, mit deren Hilfe Leidenschaft und Erotik in früheren Zeiten erfahren wurden. Erotische Selbstaufgabe und Verschmelzung, das erinnert an Platons Gasmal, Aristophanes, dieser schönste Mythos, wo die zwei einfach verschmelzen wollen zu einer Kugel und sich nach dieser Urform sehnen, da wieder zu verschmelzen als zwei Hälften zur ganzen Kugel. Aber auf der anderen Seite eben dieses rationale Modell, wo man sagt, du musst doch in Kontrolle sein, dich selbst regulieren, gut deinen Partner auswählen, dass der zu dir passt, zu deinem Lebensentwurf etc., dieses psychologische Paradigma, das Ilus auch immer wieder kritisiert und als eine enorme Belastung für die modernen Individuen beschreibt. Nun aber reicht es, glaube ich, hiervon. Ich kann nur noch kurz das Zitat vorlesen, das hier dem Ganzen vorangestellt ist. Nämlich von J.M. Coetzee, diesem US-amerikanischen Schriftsteller, aus seinem Werk Schande. Das ist ja als Motto vorangestellt. Aber nach meiner Erfahrung sprechen ein Gedichte entweder beim ersten Kennenlernen an oder überhaupt nicht. Eine plötzliche Offenbarung und eine spontane Reaktion darauf. Wie wenn ein Blitz einschlägt, wie wenn man sich plötzlich verliebt, wie wenn man sich plötzlich verliebt. Verlieben sich die jungen Leute noch oder ist dieser Mechanismus inzwischen überholt? Unnötig, kurios, wie die Fortbewegung mit Dampfkraft. Erst nicht auf dem Laufenden, schlecht informiert. Sich zu verlieben könnte unmodern geworden und etliche Male wieder in Mode gekommen sein, wenn es nach ihm ginge. Ja, Kötzi. Ich glaube, er ist Südafrikaner oder so, ist da geboren, aber kenne ich gar nicht diesen Schriftsteller. Aber egal. Dann, ja, dieses Buch werden wir ganz sicherlich ausführlich behandeln. Und auch Platon, auf den ich jetzt schon Bezug genommen habe, auch bei dem nochmal einiges durchgehen im Gastmahl. Nur für heute. Kann ich, glaube, noch was von Robert Pfaller einschieben, weil ich das schon angeschnitten habe gerade eben. So, nämlich, dass diese Ambivalenz das Gefühl steigert und nicht etwa Wissen das Hindernis wäre, dass eine erhöhte Intensität der Gefühle verhindern würde. Ja, das hatte ich jetzt nicht vorbereitet, aber ist egal. Ich lese ja einfach mal vor von Pfaller aus seinem Werk Die Illusionen der Anderen. Vor etwa 2002 erschienen. Seite 113. Die Begeisterung und das bessere Wissen. Es geht hier jetzt ums Spiel. Aber das Spiel ist eben das Grundprinzip des Lebens. Wie ich damals sagte, vielleicht ist sogar das Leben ein Spiel in Folge 100, dass wir doch mal zur Revolution schreiten sollten und sagen, okay, auch wenn wir uns da aufs Spiel setzen, Es ist besser, das zu wagen und nicht in diesem unwürdigen Zustand wie heute weiterzuleben. So sagte ich, Leute, es ist doch nur ein Spiel. Also ja, verständlich, dass man Angst vor dem Tod hat, aber eigentlich ist es klar, dass man diese revolutionäre Kraft aufbringen sollte. Und gerade weil... Naja, aber das ist das jetzt ja etwas obskur. Das Leben, dieses Allgemeinste, das Leben oder der Tod, diese Frage, das ist ja das, wo man sagen könnte, das ist in letzter Instanz kein Spiel. Das ist dieses Reale, also der Tod. Ja, aber jetzt, ja, was ist dann ein Spiel, ein Fußballspiel etc., Glücksspiel? Und da ist eben die Frage, die der Pfarrer nachgeht, warum kann das so große Affekte hervorrufen? Warum ist man da so drauf fixiert zu sagen, ich muss jetzt genau zum Fußball schauen gehen? Ich muss jetzt leider gehen, sagen manche Leute. Also es ist irgendwie ein innerer Zwang und man weiß, es ist ja nur ein Spiel, aber gerade weil man das weiß, dass es nur das Spiel ist, macht es die Bindung, die emotionale Intensität, die damit verbunden ist, umso stärker. Und ja, das Spiel können wir also auch mit Liebe ersetzen. Liebesspiel heißt das ja auch. Ja. Also Seite 113. Die Geltung der ersten These Huizingas, dass das Spiel eine extreme, durch keine andere Praktik erreichte Faszinationskraft besitzt, ist an eine Bedingung gebunden. Huizinga hält fest, dass diese Faszination des Spiels abhängig ist vom Wissen, dass es sich nur um ein Spiel handelt. Fehlt dieses Wissen, so kommen auch keine extremen Affekte zustande. Ein Spieler, der nicht weiß, dass das Spiel ein Spiel ist, kann nicht vom heiligen Ernst erfasst werden. Er bleibt im profanen Ernst verhaftet. Dieses für das Spiel notwendige Wissen ist ein besseres Wissen im Verhältnis zu einer Illusion. Es muss demnach in jedem Spiel eine Illusion geben. Huizinga bemerkt, ähnlich wie Manoni, dass der Ausdruck Illusion wörtlich genommen auf das Spiel, Klammer, Ludus verweist. Also lateinisch. Fußnote, der Spielverderber nimmt dem Spiel die Illusion, die Illusio, buchstäblich die Einspielung. Vergleiche Manoni, der von der Illusion ludique spricht, die spielerische Illusion. Mit der Annahme des notwendigen Wissens formuliert Huizinga also auch die These, dass jedes Spiel eine Illusion beinhaltet, nämlich die Illusion, dass es nicht nur ein Spiel wäre. Diese Illusion in ihrer allgemeinsten Form kennzeichnet nicht allein die figurativen Spiele, in denen irgendetwas dargestellt wird, wie zum Beispiel das Theater oder die Computersimulationsspiele. Sie charakterisiert vielmehr auch die nicht figurativen Spiele, wie zum Beispiel Fußball. Diese Illusion aber kann nur als suspendierte Illusion Lustgefühle auslösen. Die Illusion, dass es mehr als ein Spiel wäre, muss seitens der Spieler durch das Wissen aufgehoben sein, dass es doch nur ein Spiel ist, damit die Faszination des Spiels und die gesteigerte Anteilnahme der heilige Ernst entstehen können. Mit der Annahme einer solchen Korrelation zwischen Faszination und Wissen widerspricht Huizinga nahezu allen klassischen Theorien des Spiels. Die klassischen Theorien, welche die Spielfaszination auf Lebensfaszination zurückzuführen versuchten, hatten immer angenommen, dass das Spiel nur aufgrund einer Verwechslung, einer kurzfristigen Vergessenheit begeistern kann. Man verwechselt das Spiel mit dem Leben, man vergisst kurz, dass es nur ein Spiel ist, darum ist man begeistert. Also, diese klassischen Theorien weist Pfarrer hier zurück und sagt, nee, man vergisst nicht einfach kurz, dass es jetzt nicht ernstes, nicht und wieder ernstes Leben, sondern hier auf dem Fußballplatz nur hochhergeht, sondern gerade weil man das weiß, kommt dieser gesteigerte Affekt zustande. Deshalb kann man sich dem so ungehemmt hingeben. Und wenn es das wirkliche Leben wäre, dann ja, wäre man vielleicht besonders. Selbst die Fußballprofis geraten ja in Ekstase oder sind völlig außer sich, obwohl es für sie schon das ist, womit sie materiell ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und ja, irgendwie wissen sie, es ist jetzt nur ein Spiel und gerade deshalb so ernst. Und Noch kurz weiter, aber an einer anderen Stelle hier. Ja, das ist schön, da wird Freud zitiert. Ein paar Seiten weiter. Seite 123. Die Addition der entgegengesetzten Affekte in der Ambivalenz. Unter diesen Voraussetzungen wird es möglich, die Frage nach der Faszination der Einbildung der anderen als libido-ökonomisches Problem zu stellen. Welche besonderen Kräfte sind hier am Werk? Unter welchen Bedingungen kommt es zu einer solchen Steigerung der Affektgrößen? Eine Antwort auf diese Frage lässt sich unter Rückgriff auf die Affektenlehre Spinozas entwickeln. Denn als die Philosophie die Lehre von den Affekten noch als einen unverzichtbaren Bestandteil der Lehre von den Möglichkeiten, Grenzen und Irrungen des menschlichen Verstandes betrachtete, verfügte sie auch über eine Theorie der Bedingungen, unter denen außergewöhnliche Steigerungen der affektiven Intensität zustande kommen. Also schreibt er, früher war es irgendwie besser mit der Philosophie, die hat noch eine Theorie der Affekte zustande gebracht und könnte auch erklären, wo kommt so eine außergewöhnliche Steigung dann her? In Lehrsatz 44 des dritten Teils seiner Ethik schreibt Spinoza, Hass, der durch Liebe vollständig besiegt wird, geht in Liebe über und die Liebe ist dann größer, als wenn kein Hass vorangegangen wäre. Die Liebe kann also durch den ihr vorangegangenen Hass gesteigert werden und umgekehrt. Spinoza umreißt hier genau jenen Sachverhalt, den die psychoanalytische Theorie später als Ambivalenz bezeichnet hat. Er entdeckt damit eine Überdeterminierung, die in der gesteigerten Liebe am Werk ist. Klammer, denn sie ist nicht allein aus Liebe zusammengesetzt, bietet aber diesen Anschein. Klammer zu. Und er lässt die alltägliche Relevanz solcher die Liebe steigernden Verbindungen von Liebe und Hass ahnen. Es wäre in Fortführung dieses Gedankens sogar zu fragen, ob das, was die Liebe von der Freundschaft unterscheidet und deren weitaus größere Intensität, aber auch Fragilität bedingt, nicht immer gerade einem solchen Moment vorangegangenen Hasses geschuldet ist. Zeigt sich nicht am Beginn einer jeden Liebesbeziehung, dass die Verliebten an ihren Objekten genau jene Eigenschaften schätzen, über die ihre wohlmeinenden Freundinnen und Freunde nur den Kopf schütteln können, werden nicht Charakterzüge wie Sturheit, Flatterhaftigkeit, Unordentlichkeit oder Pedanterie am Anfang einer Liebe als liebenswerte Schrullen, die das Eigenste und Unverwechselbare des Partners bzw. der Partnerin ausmachten, etikettiert? Fußnote hier zu Zitat von Žižek 1994. Erinnern wir uns an den erhabensten Moment in einem Melodrama. Ein Intrigant oder ein wohlmeinender Freund versucht den Helden dazu zu bewegen, seine Freundin zu verlassen, indem er die Schwachpunkte letzterer aufzählt, dadurch aber unwissentlich Gründe für die Aufrechterhaltung der Loyalität liefert. Das heißt, seine Gegenargumente funktionieren als Argumente dafür. Aus diesem Grund braucht sie mich umso mehr. Ja, sehr schön. Weiter. Bei Pfahl. Und sind es nicht genau diese Eigenschaften, die bei der Auflösung einer Liebe den Geliebten wieder vorgeworfen und als unüberbrückbare Hindernisse für die Weiterführung einer Beziehung erklärt werden? Sigmund Freuds Studie über einen besonderen Typus der Objektwahl wäre insofern von größerer Allgemeinheit, als ihr Autor deutlich machen wollte. Nicht nur in der Perversion oder bei sonstigen besonderen Objektwahltypen, sondern in sämtlichen Ausprägungen der Liebe könnte ein solches Moment von Ambivalenz am Werk sein und durch Umdeutung von Nachteilen in spezielle Vorzüge jenen Überschuss bedingen, den die sinnliche gegenüber der zärtlichen Strebung aufweist. Auch die Bemerkung Freuds, dass etwas in der Natur des Sexualtriebs selbst im Zustandekommen der vollen Befriedigung nicht günstig ist, könnte hierin ihre Erklärung finden. Gut, diese letzte Erklärung, falls das verweist auf, was ich immer wieder von Žižek zitiert hatte, zum Beispiel in Folge 100 bei dem zweiten Gedicht von Rambaud, sagte ich, das ist die Gräte im Hals, die Karma-Schwester ist irgendwie doch nie die Karma-Schwester, schreibt Rambaud. Irgendwie findet das nicht zusammen, Mann und Frau. oder diese zwei Liebenden in der Liebesbeziehung irgendwas am Sexualtrip gibt's, was da ja, der vollendlichen Befriedigung und Harmonie nicht günstig ist. Aber das davor fand ich so interessant, dass nämlich die sinnliche Strebung einen Überschuss gegenüber der zärtlichen haben soll. Irgendwie das Sinnliche, das, wo man es anfassen kann, was man mit den Sinnen beim Tasten wahrnimmt oder mit den Augen die Erotik oder erotische Gerüche und Geräusche. So denke ich, ist das Sinnliche, aber das Zärtliche gut ist eben das Verlangen, nah bei der anderen Person zu sein, intim. Ja, vielleicht auch intime Gedanken auszutauschen oder einfach nur so zu streicheln in einem nicht direkt sexuellen Sinne. Aber warum ist das, hat das eine jetzt einen Überschuss? Also er sagt hier, bei allen Formen der Liebe, nicht nur in der Perversion, auch bei der normalen Liebe, kann das am Werk sein, die Ambivalenz, dass man erst etwas hasst oder einem etwas auffällt, was eigentlich nervt, aber gerade das wird dann der Grund der gesteigerten Liebe. Und diese Ambivalenz, eine Umdeutung von Nachteilen in Vorzüge, irgendwie bringt die dann auch diesen Überschuss des Sinnlichen über das Zärtliche zustande. Ja, verstehe ich nicht ganz, aber egal. Ist trotzdem sehr interessant. Aber wir müssen noch weiterlesen im Text. Ja. Ich glaube, wir kommen wahrscheinlich dann heute nicht zu Hax, aber ist ja egal dann. Ja. War das hier halt schon mal so eine Einleitung und wir können diesen einen Versuch von Hax auf jeden Fall dann noch behandeln, bevor wir das Thema der Revolutionsplanung auf der rein sozialökonomischen Ebene abschließen und uns auf diese sinnlich-zärtliche Ebene begeben. Also hier weiter. Seite 125. Spinozas Bemerkung über die Fähigkeit des Hasses, die Liebe zu steigern bzw. ihre Intensität derart zu erhöhen, dass sie allererst zur Liebe wird, verlangt allerdings noch nach einer Erklärung. Wieso ist die Liebe alleine nicht stark genug, um diese gesteigerte Intensität zustande kommen zu lassen? Was ist die unverzichtbare Bedingung, damit es zu einer solchen Addition der Kräfte kommt? Diese Bedingung hat Freud in seiner Theorie der Ambivalenz dargestellt. Die Ambivalenz verdankt sich einem Konflikt von Strebungen, von denen die eine wenigstens zu einem größeren Teil unbewusst ist. Wenn einer der Kontrahenten unbewusst ist, so ist es aber auch der Konflikt als Ganzer. Nur ein unbewusster Konflikt kann folglich die Grundlage der Ambivalenz bilden. So schreibt Freud beispielsweise über die sowohl zärtlichen wie feindseligen Gefühle der Lebenden gegen die Verstorbenen. Zwischen diesen beiden Gegensätzen muss es zum Konflikt kommen, und da der eine Gegensatzpartner die Feindseligkeit ganz oder zum größeren Anteil unbewusst ist, kann der Ausgang des Konflikts nicht in einer Subtraktion der beiden Intensitäten voneinander mit bewusster Einsetzung des Überschusses bestehen, etwa wie wenn man einer geliebten Person eine von ihr erlittene Kränkung verzeiht. Zitat Ende. Bei einem bewussten Konflikt würden entgegengesetzte Strebungen voneinander subtrahiert werden. Die Liebe zur geliebten Person würde durch die Kränkung eine kleine Schmälerung erfahren. Beim unbewussten Konflikt hingegen kommt es niemals zur Subtraktion. Die Kräfte werden vielmehr unbesehen ihrer Ausrichtung einfach addiert. Beispielsweise bilden kleine periodische Kränkungen ein unverzichtbares Element mancher auf Ambivalenz beruhender Liebesbeziehungen. Ja, wunderbar. Weiß gar nicht, ob das nur manche Liebesbeziehungen sind oder ob das nicht ein generelles Merkmal von Liebesbeziehungen ist. Periodische Kränkung und das führt dann wieder zu einer Erhöhung der zärtlichen Gefühle auch, dass es einfach addiert wird und was unbewusst als Hass vorhanden war, wird durch die Ambivalenz wiederum in Liebe verwandelt. Also Freud sagte, ein Teil des Konflikts ist unbewusst. Deshalb ist auch der ganze Konflikt unbewusst. Zum Beispiel, was man da für Gefühle gegenüber den Verstorbenen hegen kann. Feindseligkeit. Dann ja, ist das was anderes, als wenn man jetzt gekränkt würde von einem Lebenden und dann ist dieser Konflikt bewusst. Auf der einen Seite ja, empfindet man Liebe oder Zuneigung zu dieser Person, auf der anderen Seite kränkt sie einen so, dann wird es ein bisschen was subtrahiert von der Liebe. Aber in dem Fall, dass der eine Teil des Konflikts, der eine Pol dieser Dialektik unbewusst ist, da kann diese Subtraktion nicht geschehen, sondern die Addition, sagt er hier. Nun, aber ja, wir müssen aber eigentlich hier noch weiterlesen, weil jetzt geht es wirklich um Politik und ja, dieser Unterschied zwischen dem bewussten subtrahierenden und dem unbewussten addierenden Konflikt bildet einen Grundgedanken der psychoanalytischen Klinik, die bekanntlich darauf ausgerichtet ist, die im Symptom ausgedrückten unbewussten Konflikte einer bewussten Neuaustragung zuzuführen und derart die durch den unbewussten Konflikt verursachte hohe und darum als unlustvoll erfahrene Spannung zu senken. Darüber hinaus ist diese psychoanalytische Entdeckung ein wichtiges Theorem, das gleich mehrere für unseren Zusammenhang relevante Funktionen erfüllt. Die Tatsache, dass das Unbewusste die Strebungen als bloße Größen betrachtet und sie nur nach ihrem Betrag, nicht aber nach ihrer Richtung bzw. Qualität wie Liebe, Hass, Lust, Unlust etc. in Rechnung stellt, liefert einen Hintergrund zum Verständnis der mehrfachen Bemerkungen Freuds, wonach das Unbewusste keinen Widerspruch kenne. Louis Althusser hat auf die anti-hegelianische Bedeutung dieser Freudschen Entdeckung hingewiesen und sie für eine marxistische Theorie, die sich nicht an der Kategorie des hegelschen Widerspruchs, sondern an jener der Überdeterminierung orientieren sollte, nutzbar gemacht. Mit diesem der Psychoanalyse entliehenen begrifflichen Instrumentarium lässt sich erkennen, weshalb das Vorhandensein von Widersprüchen und antagonistischen Kräften in der Geschichte nicht notwendigerweise zu Bewegung und Fortschritt führt. Gerade weil sie antagonistisch sind, können die Kräfte einen beharrlichen Kompromiss erzeugen. Darum kann Geschichtlichkeit nicht, wie es Generationen von Theoretikern, die sich für Marxisten hielten, getan haben, durch das Merkmal der Bewegung bestimmt werden. Aus dem Vorhandensein konfliktueller Kräfte wurde innerhalb einer hegelianischen Theorie, wie zum Beispiel der Geschichtstheorie von Norbert Elias, auf Geschichte und damit gleichgesetzt auf Bewegung geschlossen. Sobald der Gegenstand Widersprüche, wie zum Beispiel Klassenkämpfe, aufwies, konnte er, solcher Theorie zufolge, nicht statisch sein. Genau diesen für eine hegelianische marxistische Theorie typischen Irrtum hat Althusser festgehalten. Dass auch eine stagnierende Geschichte eine Geschichte ist. Der Konflikt von Kräften alleine genügt nicht, um im Objekt Bewegung hervorzurufen. Nichts garantiert, dass die Kräfte sich nicht neutralisieren und dass ihr fortgesetzter Konflikt nicht zu einer fortgesetzten Statik des Objekts wird. Wenn es im Objekt Bewegung gibt, so muss diese also aus einer zusätzlichen Bedingung abgeleitet werden. Diese Bedingung scheint beim Spiel, wie wir im folgenden Kapitel an einem Text Freuds zeigen möchten, durch die Dynamik des Ersetzens gegeben. Gut, hier reicht es dann. Das ist dann jetzt, kommt dann ja später im Buch, aber schön ist hier dieser Philosoph Althusser, ein Franzose, auch zur Zeit Lacans, in den 60ern, 70ern sein Werk vollbracht und entwickelt hat. Und er ist, glaube ich, für Pfaller das, was Pfaller für mich ist. Er ist ein philosophischer Übervater. Irgendwie so schreibt er, dass er von niemandem so viel gelernt hat, wie von Althusser, der ihm irgendwie alles beigebracht hat. Und so entwickelt also Althusser hier diese Geschichtsbetrachtung, wo er sagt, aber allein, dass es einen Widerspruch gibt in der Gesellschaft zwischen Proletariat und Bourgeoisie beispielsweise, muss nicht heißen, dass auch Bewegung folgt, sondern gerade weil das so ein harter Widerspruch ist, können sie auch beharrlichen Kompromiss erzeugen, so wie wir es jetzt ja sehen seit 200 Jahren, seit der Französischen Revolution, dass es nur diese Revolution gab, die eigentlich logischerweise auch weitere proletarische Revolutionen nach sich gezogen hätte, wenn nicht die reaktionären Kräfte da so eingegriffen hätten oder andere revolutionäre Projekte in Russland und auf anderen Kontinenten scharf verurteilt und in eine Ecke mit dem Faschismus gestellt hätten. Also ja, wenn es aufrichtige, kampfbereite Kommunisten geben würde, dann würde aus dem Widerspruch eine geschichtliche Bewegung erwachsen. Aber allein, dass ein Widerspruch da ist, reicht nicht dafür aus. Deshalb wäre Marx eben Unterstützer der Bolschewiki und auch Lenins Theorie und Politik gewesen, weil er eben genau davon ausgeht, dass das Proletariat selbst aktiv werden muss und das Werk von Marx ja darauf zielt, das Proletariat zu bilden. Ja, auch wenn das vielleicht nicht ganz so klappt, dass die Arbeiter selber das Kapital lesen, sondern da braucht es dann wirklich die Intellektuellen, die Mitglieder der bolschewistischen Partei eben, die dann in Vertretung für die Arbeiter Marx lesen und ihre eigenen Schlüsse ziehen, wie sie das auf das Russland dieser Zeit anwenden können. Aber ja, es ist sehr wichtig, wie mit diesem Konflikt zwischen zwei Polen, wo der eine bewusst, der andere unbewusst ist. Auch da ist irgendwie so ein krasser Konflikt, der so intensiv ist und gerade deshalb wird er nicht gelöst, pflanzt sich immer weiter fort. Und das ist also mit dem Symptom, mit der Krankheit, die dann in der Psychoanalyse dadurch aufgelöst werden soll, dass der Konflikt auf andere Weise nochmal zum Vorschein kommt und die Spannung irgendwie reduziert wird. Also dieser unbewusste Konflikt, den irgendwie zum Bewusstsein bringen und auf andere Weise den austragen lassen, dann könnte es zu dieser Subtraktion kommen und die unerträglich hohe Spannung vielleicht ein bisschen abfallen. Und ja, trotzdem finde ich das den Bezug auf Hegel und Marx hier am wichtigsten, dass nämlich, ja, wie ich es auch mal in den Shownotes schrieb, wir müssen die Selbstbewegung der Geschichte offenlegen, heute das Werk Lenins und Stalins rechtfertigen und sagen, ja, die haben auch hässliche Taten begehen müssen, um eben am Leben zu bleiben oder ihr Regime, ihre Regierung, ihren Staat zu erhalten gegen die konterrevolutionären Kräfte. Aber die hässliche Gesellschaft, schrieb ich, bringt eben die hässlichen Revolutionäre hervor. Also die strukturelle Gewalt dieser Gesellschaft damals, die erzeugt die Individuen und diese Individuen werden nicht ganz rein und unbefleckt sein, so wie auch wir heute ja geprägt sind von der autoritären Gesellschaft, die hier in Deutschland am autoritärsten ist und uns vielleicht nicht so mit einem Polizeistaat regiert wie in der Türkei oder so, aber uns psychologisch umso härter rammt und umso härter regiert als in diesen südlichen Ländern. Das ist schon ein wichtiger Punkt, den ich damals auch ausgeführt habe in Nummer 55, was sehr ambivalent ist, noch zu sagen, ja, uns geht es eigentlich noch schlechter im globalen Norden als die Leute im globalen Süden, aber das ist ein relevanter Punkt, dass diese Widersprüche, natürlich die Klassenwidersprüche auf der ganzen Welt vorhanden sind in unterschiedlichen Ausprägungen, ist natürlich ganz anders. Hier in Deutschland sind wir materiell gut abgesichert, aber trotzdem behaupte ich eben diese psychologische Herrschaft, dieser Kampf, diese Ideologie des Liberalismus, die uns eingepflanzt wird und die uns kaputt macht, vor allem eben auf dem Feld des Sexuellen, wo man sich so behaupten soll, wo man so das große Glück, den letzten Zugang zum Mythischen finden kann. Vor allem da richtet es enorme Schäden an. Das Phantasma des liberalen Marktteilnehmers. Aber da greife ich hier zu weit vor, sondern bleiben wir nochmal hier. Es ist also schon richtig, mit der Selbstbewegung der Geschichte aus meiner Sicht zu sagen, ja, also irgendwann kocht es halt über. Also die Widersprüche können irgendwie zunehmen, wie in Russland, dass es immer wieder zu Aufständen kommt, wie zum Beispiel 1905 und dann in der Folge eine Reformregierung eingesetzt wurde unter Stolypin oder so hieß der Regierungschef dann, der sehr viele richtige Reformen auch angegangen hat, was dann eher zum Verdruss der Bolschewiki war, die ja auf eine schnelle Revolution drängten. Aber der hat schon mal vieles verbessert, viele soziale Widersprüche abgemildert, wurde dann aber nach 2-3 Jahren ermordet, irgendwie erschossen im Theater und der Zar hat auch gar nicht die Sinnhaftigkeit seiner Politik eingesehen, sondern irgendwie hat er da irgendwie kein so politisches Gespür gehabt, aber ja, immer wieder kam es eben zu Hungersnöten, Aufständen, schon vor dem Ersten Weltkrieg. Und Da sind also Widersprüche vorhanden, da gärt es in der Gesellschaft, aber ohne dass diese. Ja, da sind auch Widersprüche vorhanden bei meiner Zimmernachbarin hier. Aber ohne Lenin also und seine revolutionäre Avantgarde, hätte man sich halt noch ewig so weiter durchgewurschtelt mit den Widersprüchen. Und dann gab es ja auch 1917 die Märzrevolution schon, wo dann so ein demokratisches Parlament eingesetzt wurde, eine Übergangsregierung. Aber ja, das hätte man sich so entwickeln lassen können, dann wäre Russland eben weiterhin so weit zurückgefallen gegenüber seinen westeuropäischen Nachbarn, nicht so schnell industrialisiert worden. Mit Sicherheit hätte dieses demokratische Regime nicht diese Erfolge erzielt, der Bolschewiki, aber okay. Das ist eben dieser Stillstand. Und ja, da gibt es ja dann vielleicht doch kleinere Fortschritte, aber im Großen besteht weiterhin dieser Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Und auch keine Geschichte ist eben eine Geschichte, auch wenn es nicht zu erzählen gibt. Die Zeit vergeht irgendwie, aber es ist trotzdem was passiert. Nämlich, dass die Bourgeoisie an der Macht geblieben ist. Und das ist ja natürlich das, wonach jedes Lebewesen strebt. Selbsterhaltung. So auch jede Klasse natürlich nach Selbsterhaltung strebt. Und wir ihr das nicht vorwerfen können, sondern sie einfach daran erinnern werden, ja, damit ist es bald vorbei, aber moralisch begründen oder euer Verhalten irgendwie geißeln, das lohnt nicht. Aber ja, ich finde es ein bisschen obskur noch, diesen Begriff der Überdeterminierung. Habe Althusser nie selbst gelesen. Ihn eben nur durch Pfahler so ein bisschen kennengelernt. Und er bringt wohl diesen Begriff der Überdeterminierung ins Spiel. Aber ja, das ist ja schon gut. Liebe, Hass, Lust, Unlust. Das Unbewusste betrachtet Strebungen als bloße Größen und stellt sie nicht nach ihrer Richtung oder Qualität, Liebe, Hass, Lust, Unlust in Rechnung, sondern schlicht nach ihrem Betrag. Aber okay, das reicht dann ja von dieser Stelle hier von Qualle. Das ist sehr entscheidend hier für diese Theorie. Und jetzt reden wir noch mal kurz über diese Lust hier mit Pfalers anderem Werk, wofür es sich zu leben lohnt. Da hatte ich ja in Anfang bis Mitte der 90er Folgen hatte ich daraus vorgelesen und genau hier war ich glaube stehen geblieben. Unter Kapitel 13 auf Seite 43, immer noch in der Einleitung hier, die sich da über 50 Seiten erstreckt. Von Mahatma Gandhi stammt der schöne Satz: There's enough for everybody's need, but not enough for anybody's greed. In diesem Insistieren auf der Erfüllbarkeit der Bedürfnisse und Wünsche zeigt sich Gandhi als würdiger Nachfahre des Philosophen Epikur, der lehrte, dass das, was für die menschliche Lust notwendig ist, für alle Menschen auch jederzeit leicht zu beschaffen ist. Die Verfolgung der Lust hatte für Epikur dementsprechend zwei Seiten. Einerseits bestand sie in der Kritik jener Einbildungen, haltlosen Ansichten und Wahnvorstellungen, durch die die Menschen sich ihr bestehendes Glück verderben, indem sie unerfüllbaren Chimären und illusorischen Standards gierig nachjagen. Was vorhanden ist, sollen wir uns nicht verderben durch das Verlangen nach anderem, das nicht vorhanden ist. Andererseits erinnerte Epikur eben daran, dass wir das, was wir wirklich wollen, auch bekommen können. Sein Satz: Wem weniges nicht genug ist, dem ist nichts genug, darf darum nicht bloß als Programm einer asketischen Selbstbeschränkung oder eines weltvergessenen Aussteigertums verstanden werden? Es ist dieser Satz also. Er ist eine Kampfansage an die Einbildung, aber zugleich auch an jene Verhältnisse, welchen den Menschen die erreichbaren materiellen Lustbedingungen versperren. So genügsam man darum Epikur zufolge in Bezug auf die Einbildung werden muss, so wenig genügsam darf man andererseits in Bezug auf die Verhältnisse sein. Und in seiner hohen Wertschätzung der Freundschaft erkannte Epikur die Tatsache an, dass die Lust unter Bedingungen der Geselligkeit steht. Wenn Epikur also die Lust des Bauches zum Ur- und Vorbild auch der weisen und überfliegenden Lüste erklärt, dann bedeutet das nicht, dass diese Lust nur von Brot, Fisch oder einem Stück Käse, den Beispielen Epikurs, abhängt. Man will auch in angenehmer Gesellschaft essen, sonst hat man kaum Appetit. Jetzt wird gegessen. Dieser soziale Imperativ zur rituellen Unterbrechung des Arbeitstages ist sogar für die bloße Nahrungsaufnahme notwendig, um sie für Menschen zu etwas Lustvollem zu gestalten. Wenn viele Lüste durch Verbannung aus der Öffentlichkeit diese feierliche Dimension verlieren, werden sie den Menschen darum entweder unzugänglich oder nicht mehr als lustvoll erfahrbar. Das Beharren auf den natürlichen Bedürfnissen im Sinn von Epikur macht darum den Kampf um diese Dimension der Öffentlichkeit erforderlich. Nicht nur gutes Brot oder die sogenannten Gebrauchswerte müssen erkämpft werden, sondern vor allem auch jene Bedingungen von Sozialität, an denen die Gründe hängen, für die es sich zu leben lohnt. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Ja, und ich bin ja auch ein bisschen antisozial manchmal, oder auch diese Vorbild-Podcasts habe ich nie so gern angeschrieben oder informiert über mein Programm hier. Obwohl es diesen einen Podcaster ja doch, und das hat mich dann so tief gekränkt, als er mir nicht antwortete oder mein Programm hier wohl verschmäht, hasst und weiß nicht, was seine ambivalenten Gefühle da gegenüber Tischlein deck dich sind. Aber egal, das ist eben das Individuum, wo ich auch nicht davon lassen will, eben so zu sein. Aber im Kollektiv, politisch, müssen wir da doch dafür kämpfen, die Verhältnisse zu ändern, sagt er. Dann darf man eben nicht genügsam sein, wie bei den Einbildungen, und sagen, wem weniges nicht reicht, dem wird auch vieles nicht reichen. Aber bei den politischen Verhältnissen, die sozialen Verhältnisse, wie wir uns gegenübertreten, wie wir uns ins Gesicht schauen, das muss eben verändert werden. Und klar ist da das Wirtschaftliche eminent wichtig, wenn man 8 Stunden am Tag erstmal arbeiten geht, dass das Leben so determiniert. Da also ist klar, vom Kapitalismus weg, aber auch zu was Besserem hinkommen. Das ist diese Frage, und eben nicht nur mit den Theorien von Marx, sondern auch diese soziale Sphäre. Nicht nur das Sexuelle, aber gerade das Sexuelle ist eben auch das, was dem Sozialen die Würze erst verleiht. Wie Pfaller an anderer Stelle schreibt, es verbreitet sich dieses Phänomen der Asexualität, und da gibt es Online-Foren, ich glaube, das schrieb er auch schon um die Zeit rum, vor 20 Jahren oder so, Online-Foren, wo man Zugang zu dieser Community also hat, aus Asexuellen, und sich da wiederum zugehörig fühlen kann, wenn man nur dem Sex AD sagt. So schrieb er. Und aber wichtig dabei, wenn man dem AD sagt, aber dann auch noch weiß, was man von anderen Menschen will. Und das fand ich so erleuchtend, was er da schrieb. Ja, was will ich eigentlich von den anderen? Klar, ist ja auch schön mit, für mich als Heterosexuellen, auch mich mit Männern zu treffen, da will ich keinen Sex von ihnen oder bin irgendwie nicht so erotisch erregt, aber trotzdem ist dieses sexuelle Begehren etwas in einem, was einen erst so öffnet, auch für andere Menschen, für das Soziale. Und es ist sehr weise, was er da schrieb, dass, also wie soll man das eigentlich noch wissen, wenn man ganz auf Sexualität verzichten wollte? Wie da noch wissen, was will man eigentlich von anderen Menschen? Aber ja, das ist nur so eine obskure Bemerkung da gewesen, die mich so gefangen genommen hat von Pfaller. Nun, noch, also dieses Soziale, ja, und wie in Folge 100 zum Ausdruck gebracht, bin ich ja auch manchmal gern so asozial und sage mir dann noch, lieber bleiben wir jetzt noch beim Liberalismus, bei diesem Kapitalismus, weil im Sozialismus diese ganzen Jugendbünde und so weiter, da habe ich auch schon Angst davor. Aber das ist ja nicht ganz ernst zu nehmen. Ne? Das war eben mein Ressentiment, das ich da zum Ausdruck bringen wollte. Aber wichtig eben, das zum Ausdruck zu bringen, wie verängstigt, wie vereinzelt die Leute heute schon sind. Und eben auch ich, außerhalb des Podcasts, meines Safe Space hier im Podcast, auch schon völlig verängstigt und einfach, ja. Und da müssen wir also darum kämpfen, die Verhältnisse zu verändern. Kurz noch Zu Ende lesen das Kapitel. Bedingung von Sozialität. Der Umstand, dass Öffentlichkeit zugleich, wie wir gezeigt haben, eine Sphäre des Als-Ob ist, erklärt andererseits, weshalb die Lüste leicht zu beschaffen sind. Wir müssen nicht wirklich aussingen, wie Faye Dunaway oder Steve McQueen. Und wir müssen nicht trinken, bis wir halbtot umfallen. Um eine Menge Freude zu haben, genügt es vielmehr, wenn wir, wie Brechts Tahiti-Reisende auf dem Kanapee, eine Weile lang bloß so tun, als ob. Sehr schön. Und das mit über Brecht hatte ich ja damals schon vorgelesen. Die Tabakraucher und die Schnapstrinker segeln ab nach Tahiti nur im Traum, aber das ist eben so einfach, ja, sich einen schönen Abend zu machen. Beim Tee trinken, wie Brecht sagte, oder eben den Schnaps, der dann in die Toiletten geflossen ist, wie es in diesem Gedicht heißt. Und dieses Gedicht kann ich hier nur kurz noch mal suchen. Dann ist auch schon Schluss für heute. War in die Toiletten geflossen, so hieß es dabei Brecht. Faszinierender Mann, dessen Werk ich auch noch gar nicht so richtig kenne, aber ja. Bertolt Brecht, das muss doch hier. Segelten ab nach Tahiti, so ging es irgendwie. Ja, das ist irgendwie ein Buch, habe ich das Gefühl. Das hat den Titel, der Schnaps in die Toiletten geflossen, aber ich finde ja nicht. Ach, das ist jetzt schade. Brecht, ne? Nee, was mache ich hier? Ja. Vielleicht hier finde ich es doch noch. Brecht kam also aus München. Er kam wirklich aus Bayern. Nicht nur wie Hax, der da nur kurz zum Studieren war. Er war ein Urbayer, so ist es wohl. Um 1920 rum, da war nach dem Krieg, ist dort eben viel geschwommen, hat so seine ersten literarischen Versuche gemacht. Und ja, da irgendwie immer an dem Fluss geschwommen, habe ich da nur in seinem Tagebuch gelesen. Ja, aber hier sehe ich das. Ah, hier ist das Gedicht, ja. Jetzt, das lese ich noch vor. Zum Abschluss hier was schön Poetisches. Liebes Volk, liebe Schäfchen, jetzt lehnt euch zurück und lasst diese Poesie, diese Wortschöpfung in euch einfließen. Ja. Der Schnaps ist in die Toiletten geflossen. Die rosa Jalousien herab. Der Tabak geraucht, das Leben genossen. Wir segelten nach Tahiti ab. Wir fuhren auf einem Rosshaar-Kanapee. Stürmisch die Nacht und hoch ging die See. Das Schiff, es schlingert die Nacht, sie sank weit. 6 von uns 3 hatten die Seekrankheit. Tabak war da, Schnaps, Papier, Irrigator. Das Bettlakensegel von Top bedient. Mit Gedde, zieh dich aus, es wird heiß, der Äquator. Und Bidi, setz den Hut fest, der Golfstromwind. Kap Good Horn, passierend durch Riechgewässer, welch ein Kampf mit Piraten und eisgrünem Mond. Welch ein Taifun bei Java, 3 Menschenfresser sangen Nearer, my God, in den Horizont. Hinter Java musste schließlich noch Schnaps fließen, denn Bidi musste Top standrechtlich erschießen. 2 Tage später bekam Gedde von einer Möwe ein Kind und sie fuhren weiter zu dritt gegen den Nordpassatwind. Und das Gedicht wird auf 1921 datiert, das Brecht ihm sehr jung war, so um die 22, 23 Jahre alt. Ein Ausnahmetalent eben, ja. Gut, und mit diesen Worten rufe ich euch natürlich auf, nehmt euch ein Beispiel an Brecht, der ihm lehrt, das Leben zu lieben, wie Faller über ihn schreibt, und selbst unter schwierigen Bedingungen im Exil, ja, kann man immerhin noch so die Welt umsegeln, wie er es hier beschreibt. Ja, und damit glaube ich, kann ich dann einfach so informell, ohne lang zu fackeln, zum Schluss kommen. Diese Folge hier heute war, glaube ich, ganz gut strukturiert, weil ich mich dadurch, wie auch immer, weil ich mich auf dieses Thema einstimmen wollte oder mir da eine Schneise bahnen wollte, wiederum, auch wenn ich eigentlich wiederum dann den Exkurs zu Hacks zurücknehmen wollte, will irgendwann dann in Zukunft. Aber für heute lassen wir das, lassen wir ihn mal einen sozialistischen Autor sein. Und ja, damit sage ich euch Tschüss, auf Wiederhören, vielen Dank und hasta la vista.